Crash bei Silber, Gold und Software. Was bitte passiert da gerade? Geht jetzt alles nach hinten los oder bietet sich gerade eine riesige Chance? Warum die Blase platzt und Aktien absurd hoch bewertet sind? Servus Leute und willkommen zum aktuellen Briefing. Heute gibt's ja die heißesten News und Charts rund um die Börse. Mein Name ist immer noch Mario Lochner. Wir haben Samstagmorgen, kurz nach 8. Wir sind brandaktuell, denn es hat sowas von geknallt gestern. Bei Silber, auch bei Gold, davor schon bei Software, SAP und Microsoft. Schauen wir uns heute alles ganz genau an. Ich habe auch was gekauft und es gibt natürlich eine Einschätzung zu Silber und Co. Dann habe ich für alle, die es ein bisschen entspannter mögen, einen 9% Dividendenriesen, den wahrscheinlich keiner auf dem Schirm hat. Dann erkläre ich euch, warum die KI-Blase platzt, aber anders als viele denken und warum Aktien ja absurd hoch bewertet sind. Ich hoffe, ihr seid motiviert. Lasst mir gerne einen Daumen nach oben da, die berühmte Algorithmus-Schelle, und wir gehen sofort rein. Aufreger der Woche, ganz kurze Anmerkung, ihr fragt zuletzt immer wieder nach Dr. Andreas Beck, wir brauchen wieder Beck, Beck mit Beck, versprochen, er kommt bald. Kommende Woche klappt's vielleicht noch nicht, aber aller spätestens die Woche drauf, also Beck ist bald zurück und es knallt ja gerade richtig. Was ist da los? Wir schauen ganz kurz auf unser Marktradar und da seht ihr, bei den Aktien ist gar nicht so viel passiert, die Indizes so leicht im Minus, S&P sogar leicht im Plus, die letzten Tage, Nasdaq leicht im Minus, Gold minus 3% auf Wochensicht, das ist noch ganz okay. Gold ist ja erst explodiert Richtung 5.500, dann gestern auch böse abgestürzt. Größter Tagesverlust, Gold minus 12% seit den frühen 80er Jahren. Bitcoin auch tiefrot und Silber, das ist der Oberknaller. Minus 19% in dieser Woche, gestern über 30% gefallen. Größter Tagesverlust seit 46 Jahren. Es ist wirklich historisch. Das ist jetzt keine Headline, sondern es ist ein historischer Crash. Dollar hat sich etwas stabilisiert. Was ist da gerade bitte los? Was sind die Gründe? Crash bei Silber. Schauen wir drauf. Es gibt natürlich einige. Wir hatten eine Blase, wir hatten einen Hype, der wird natürlich auch zwischendrin mal abgebaut. Jetzt ist die Frage, war es das oder ist es einfach nur eine Korrektur? Gewinnmitnahmen logischerweise auch mit dabei. Dann gab es Zwangsliquidationen von überhebelten Positionen. Das ist das Problem. Wenn dann ein Hype da ist, immer mehr gehen gehebelt rein und wenn der Schalter dann mal umgelegt wird, dann knallt's. Massenhafter Abverkauf von Terminkontrakten durch Großanleger. Also die großen Player haben da natürlich auch ordentlich mitgemischt. Das ist schon interessant, wenn man da mal in die Bücher schaut. Dann steigende Margin-Anforderungen. Das habt ihr vielleicht auch schon die letzten Tage gesehen bei eurem Broker. Das stand dann bei dem einen oder anderen auch schon da. Dann der neue Fed-Chef, auch ganz wichtig, Kevin Warsh. Der gilt als Falke. Und wir haben es ja schon gesehen, gestern der Dollar ist stärker geworden. Das ist natürlich generell für die Rohstoffe ein bisschen schwierig. Und viele haben sich jetzt Sorgen gemacht, dieser Debasement-Trade, ja, ist der jetzt noch in Kraft, wenn Warsh eher als Falke gilt, eher die Zinsen nicht gesenkt werden. Also das hat natürlich auch gestern ordentlich Unruhe reingebracht. Warum das vielleicht nicht so schlimm ist, erkläre ich euch gleich genauer. Dann gab es natürlich generell Marktturbulenzen bei Software, bei Microsoft, bei SAP, bei Krypto. Dann vielleicht sind die Sorgen auch ein bisschen übertrieben bei der Angebotsknappheit bei Silber. Dann auch eine Substitution durch Kupfer. Auch ein möglicher Grund, gerade bei den höheren Preisen. Kupfer war ja deutlich stabiler, ist auch leicht gefallen jetzt, aber stabiler. Und dann ja, wurde diese Short-Squeeze-Dynamik natürlich jetzt ein bisschen umgekehrt und es gab dann eine Kettenreaktion durch die Market Maker auch am Freitag. Viele Calls, die eben ja auch oft gehebelt waren, sind ausgelaufen am Freitag. Dann ist das Problem, die Market Maker, die Großen, die decken sich dann mit Gold, nicht mit Gold ein, sondern mit Silber ein, wenn die ganzen Calls dann auslaufen. Und wenn klar ist, ja, die Calls, Silberpreis fällt, die Calls, ja, die werden dann nicht grün, dann kann man natürlich Silber verkaufen, Silber abbauen und dann kam dann natürlich gestern noch ordentlich eine Lawine ins Rollen. Jetzt die Frage, wie geht's weiter? Soll man jetzt kaufen? Ist das eine große Chance? Ist die Party vorbei? Erstmal ganz wichtig, tief durchatmen. Wenn ihr jetzt über Silber nachdenkt, dann fragt euch erstmal, was will ich eigentlich mit Silber? Ist das ein kurzfristiger Trade? Ist das eine Spekulation? Ist das eine langfristige Investition? Ganz, ganz wichtig. Den technischen Tiefpunkt, den könnten wir jetzt erstmal gesehen haben. Schauen wir uns mal an, wie Silber in der Vergangenheit reagiert hat. Also so ein Dead Cat Bounce, wie die Bären jetzt gerne sagen würden. Also eine technische Gegenreaktion, die ist durchaus möglich, das ist klar, aber jetzt ist die Frage eher, wie geht's denn fundamental weiter? Also das Momentum, das könnte jetzt erstmal weg sein, das ist klar. Jetzt gibt's sicherlich einige Dip-Käufer, die könnten das Ganze stabilisieren natürlich, aber trotzdem, das Momentum, das ist jetzt schwer angeschlagen. Charttechnisch haben wir natürlich auch ein Problem, ja, was vorher jetzt Unterstützungen waren, sind Widerstände. Der Warsh-Effekt, den sehe ich ehrlich gesagt nicht so kritisch, werde ich euch gleich im Briefing dann noch erklären. Er gilt als Falk, aber das glaube ich nicht, dass das jetzt Silber und Gold nachhaltig komplett demolieren wird. Aber klar, das Momentum ist erstmal weg. Auch dieser Debasement-Trade, der ist jetzt ein bisschen angeschlagen, aber die Fundamentals, die Gründe, die für Silber und Gold sprechen, die, glaube ich, sind nach wie vor grundsätzlich intakt. Und was man sich natürlich schon klar machen muss, wenn Silber so gecrashed ist in der Vergangenheit, hier schauen wir mal rein, und zwar hier Anfang der 80er Jahre, da seht ihr auch diesen brutalen parabolischen Anstieg und dann den bösen Absturz. Und hier auch 2011 hatten wir das zuletzt, als es dann ordentlich runterging nach einer brutalen Rallye. Dann sehen wir, es kann danach natürlich nochmal hochgehen, aber danach neigt Silber eigentlich schon eher zu einer Korrektur, zu einer volatilen Seitwärtsphase, und dann den großen Anstieg danach gab es nicht mehr. Das sollte man sich auf jeden Fall erstmal bewusst machen. Also das Schlimmste bei Silber ist erstmal ausgestanden. Ich würde jetzt nicht davon ausgehen, dass es jetzt einfach so munter weiter crasht. Wie gesagt, eine schnelle V-förmige Gegenreaktion ist möglich. Deswegen, wer jetzt schon länger auf Silber spekuliert oder wer jetzt sagt, ich finde das jetzt generell spannend, der kann, wichtig, keine Anlageberatung, bitte beachtet die Risiken, und da gibt es gerade einige, bitte beachten. Der kann jetzt mal eine erste Position eröffnen. Bitte aber unbedingt in Tranchen denken. Also ich bin jetzt gerade nicht so heiß auf Silber, aber man muss sagen, es ist natürlich immer noch sportlich jetzt, auch dieser Anstieg. Man muss sich mal überlegen, auf den Monat gesehen, Januar, nach diesem Crash, ist Silber trotzdem immer noch im Plus. Das ist schon ein absoluter Wahnsinn. Also ich halte bei Silber jetzt erstmal die Füße still, werde das beobachten, aber eine erste Tranche mit der Option dann weiter aufzustocken, wenn es weiter fallen sollte, das kann man sicherlich machen. Aber ganz wichtig, wenn es jetzt auch eine Erholung geben sollte, bitte der nicht blind trauen, das haben wir gerade besprochen, dann nach dem Motto, ah ja, wenn es jetzt um 10% steigt, dann gehe ich jetzt all in, dann geht es einfach munter weiter. Bitte da vorsichtig sein, wirklich mit Augenmaß sich überlegen, was hat man bei Silber vor, und ich muss sagen, ich bevorzuge grundsätzlich langfristig nach wie vor Gold und finde gerade, da bin ich auch schon länger investiert, bin auch jetzt schon auf ein Jahr 100% im Plus. Ich favorisiere jetzt im Vergleich zu Silber momentan auf jeden Fall eher Kupfer. Und damit kommen wir schon zum Briefing und zu allem, was Investoren jetzt wissen müssen. Unsere Watchlist, wir schauen drauf. Diese Woche hat es wirklich Zahlen gehagelt, bei Big Tech, aber auch bei vielen anderen. Und KI, ja, da gab es sehr viele erfreuliche Nachrichten. ASML, Auftragseingang einfach mal doppelt so hoch wie erwartet. SK Hynix mit Rekordzahlen, auch brillant, habe ich vor ein paar Wochen in mein Depot aufgenommen, haben wir schon seit Jahren in unserem KI-Depot bei Beating Beta. Texas Instruments, Prognose deutlich besser als erwartet, Aktie springt um 10%. Friedrich Vorwerk auch mit starken Zahlen, der MDAX-Wert hat sich in den letzten Jahren ja auch wirklich brillant entwickelt. CoreWeave auch wieder im Aufschwung. Die hat es ja mal zerlegt zwischendurch. Zuletzt auch 30% im Plus jetzt. Die letzten Wochen Nvidia investiert da heftig Milliarden. Meta auch endlich wieder richtig in Schwung gekommen. Aktie startet durch nach den Zahlen. Wirklich eine Cashmaschine. Zuletzt gab es ja noch auf den Deckel im letzten Quartal, jetzt wirklich abgefeiert. Adidas, sehr gute Zahlen auch vorgelegt, auch für die Deutsche Bank übrigens mit hervorragenden Zahlen. Da war die Aktie aber leicht im Minus, da war schon wohl viel eingepreist. Jetzt kommen wir zu den Verlierern. Ja, SAP, bitterböser Absturz. Also die Aktie ist jetzt in einem Jahr, muss man sich mal vorstellen, um 40% abgestürzt, jetzt nochmal um 15%. Also jetzt schauen wir uns gleich an die Zahlen. Die Börse war sehr enttäuscht. Microsoft auch sehr enttäuscht, auch 11% im Minus, da hat die Cloud enttäuscht und die Ausgaben wachsen eben schnell. LVMH auch in schwierigem Fahrwasser weiterhin, auch Aktie wieder dick im Minus, auch enttäuschende Zahlen vorgelegt. United Health und generell die Branche massiv belastet diese Woche, hier 20% die Aktie gefallen. Warum? Es gibt eine Trump-Delle, es soll deutlich weniger Prämien geben als erwartet. Das hat die Aktie auch ordentlich nach unten gezogen, und natürlich der ganze Software-Sektor, schauen wir uns auch gleich genau an. Hier ist ServiceNow unter anderem richtig verprügelt, aber auch Atlassian und viele mehr. Workday, ServiceNow jetzt fast 55% vom Hoch letztes Jahr weg. Wahnsinn. Dann haben wir noch SanDisk, ja, die machen ja weiterhin Schlagzeilen. Da war der Gewinn je Aktie fast doppelt so hoch wie prognostiziert. Absoluter Irrsinn. ABB, Elektrotechnik-Krise mit neuen Rekorden, hatten wir auch in unserem Robotic Report. Also der ist mittlerweile oder schon länger Kult, glaube ich. Da sind so viele Gewinner drin. Ich verlinke ihn euch natürlich auch nochmal in der Videobeschreibung. Also physische KI wird immer mehr zur Realität. Und bei Tesla und Apple muss man sagen, ja, das waren eher
Non-Events. Beginnen wir mit den Bären und die wittern natürlich morgen Luft. Denn gegen Ende der Woche wurde es deutlich ruppiger. Vor allem der Donnerstag war komplett wild. Die Bären sagen, ihr müsst euch das mal überlegen, was da los war. Es wurde alles abverkauft. Gold, erst explodiert das, dann crasht es, Silber auch. Der ganze Tech-Bereich, vor allem Software, schaut euch das mal an. Der Software-Sektor, der ist einfach mal zermalmt worden. Hier haben wir den Donnerstag, hier den Software-Basket. Da sind noch 2, 3 im Plus. Shopify hier ist noch mit dabei. Sonst alles im Minus und hier Workday, Twilio, MongoDB. Einfach alles zerlegt. HubSpot, ServiceNow, Microsoft mittendrin, so ein Dickschiff und SAP ganz oben mit minus 15,4%. Und dass selbst die Dickschiffe so unter die Räder kommen, das zeigt doch, KI geht gerade voll nach hinten los. Ja, KI frisst Software, sagen die Bären. Das ist aber schon alter Hut. Das ist gerade in vollem Gange. Da werden sehr viele pleite gehen, sagen die Bären. Das wird ein Massaker. Das ist es gerade schon. Und KI frisst auch was? Jobs. Natürlich hier Amazon erweitert den Jobabbau auf insgesamt 30.000 Stellen. Das wird in einer Wirtschaftskrise enden, prognostizieren die Bären schon mal. Dann ist der Shutdown jetzt mal wieder abgewendet worden. Aber das ist auch mal wieder so ein ganz windiger Deal, sagen die Bären. Das wird in ein paar Tagen, Wochen einfach wieder aufs Tapet zurückkehren. Und dann sind wir wieder da, wo wir schon waren. Die Fed in dieser Woche auch eher hawkisch. Es gab die Zinspause. Das war keine Überraschung. Aber die Bullen träumen ja von großen Zinssenkungen. Die sehen die Bären gerade gar nicht hier. Paul hat Unabhängigkeit demonstriert, hat auch gesagt, dass es keine Vorabzusagen gibt für Senkungen. Also das ist nicht selbstverständlich. Und apropos Fett, sagen die Bären, Kevin Warsh ist Trumps Mann. Er hat ihn am Freitag nominiert als neuen Fed-Chef. Und das heißt was? Ja, Zinssenkungen könnt ihr euch in die Haare schmieren. Er gilt eher als hawkisch, eher als Falke. Und da sind die Bären schon mal ganz, ganz vorsichtig. Das kommt dazu zu einem Trump, der sein Blatt völlig überreizt hat. Die Bären sagen, Trump hat einfach völlig übertrieben. Der Dollar ist ja diese Woche schon wieder komplett abverkauft worden. Und wir bewegen uns jetzt von Taco, das ja jeder kennt, zu Tapas, sagen die Bären. Das ist das neue Schlagwort an der Wall Street. Das steht für Tacos Already Priced Amplifying Shocks. Was heißt das? Die Bären sagen, jeder kennt Taco, auch Trump natürlich. Und wenn er noch was durchsetzen will, dann muss er völlig eskalieren, um sozusagen ja über Taco hinauszukommen. Und das wird neue Schocks auslösen. Die Bären sagen, das ist alles komplett irre. Wie gesagt, Goldpreis, es ist alles, vielleicht ist das auch schon manipuliert. Vielleicht sind da die Notenbanken schon drin. Alles verrückt, wird noch eine richtig wilde Party werden, aber mit einem Vollrausch und einem Kater am nächsten Tag. Dann noch die Zinsen in Japan hier, die sind ja zuletzt auch durch die Decke geschossen. Die Bären sagen, es brennt an allen Ecken lichterloh und ihr feiert immer noch eure lächerliche KI-Party. Jetzt kommen wir zu den Bullen und die müssen fast schon gähnen, weil sie gelangweilt sind vom ewigen Bärenmärchen. Ja, es ist das Endspiel, es ist alles vorbei. Deswegen investiert auch, hier KI ist auch vorbei, deswegen investiert Amazon jetzt auch 50 Milliarden in OpenAI. Das ist geplant, deswegen investiert Nvidia jetzt auch in CoreWeave. Und ja, wir schauen uns das gleich ganz genau an. Im Dossier und im Mindblow sagen die Bullen, es ist bei den Bären immer alles vorbei. Komischerweise läuft es weiterhin grundsätzlich ganz ordentlich. Die Berichtssaison, wir haben es gerade gesehen, das ist auch völlig in Ordnung. Meta zum Beispiel sehr positiv, ASML, SK Hynix und auch das GDP Nowcast, das ist ein bisschen zurückgekommen. Ja, wir sind aber immer noch über 4%. Die Fed hat ja auch betont, dass man sich jetzt um die Wirtschaft keine akuten Sorgen mache. Die Wirtschaft nach wie vor ordentlich in Ordnung und die Inflation ist hier weiterhin im Keller. Also da muss man sich gar keine Sorgen machen. Wenn wir hier auf die Live-Daten schauen, sind wir bei 1,23%. Die Zinsen, sagen die Bullen, werden in diesem Jahr fallen können und auch mehr als viele erwarten. Völlig egal, wer da Fed-Chef ist. Und ist der wirklich so hawkisch wie die Bären behaupten? Die Bullen würden ihn nämlich viel mehr als pragmatischen Falken einordnen. Das mit dem Falken ist natürlich nicht ganz verkehrt, aber schauen wir uns Warsh mal genau an. Die Bullen haben natürlich recherchiert. Er hat Wall Street DNA. Im Gegensatz zum akademischen Paul spricht er ja wirklich die Sprache der Märkte fließend. Also da haben die Bullen schon mal gute Hoffnung, dass er mit Wall Street gut klarkommt. Dann auch Deregulierung, da ist er ein Freund davon, also kein Freund von überzogener Bankenregulierung. Und die Bullen sagen, die Strategie wird wahrscheinlich folgendermaßen aussehen, gerade um mit Trump auch gut klarzukommen. Er wird die Zinsen senken, wird aber auf der anderen Seite die Bilanzsumme der Fed schrumpfen, vielleicht sogar aggressiv, weil da hat er sich in der Vergangenheit auch kritisch ausgesprochen. Er ist aber auch offen gegenüber Krypto und digitalen Assets. Also das ist für die Bullen insgesamt eigentlich eine ganz gute Mischung und auch gut, dass jetzt da keiner ist, der die Zinsen wie ein Irrer runterprügeln will, denn das könnte ja auch schnell nach hinten losgehen, auch für Dollar und Co. Also es könnte bei Wash eigentlich ein schönes gemischtes Bild werden und wenn die Inflation gut ausfällt, dann können die Zinsen definitiv fallen.
Leute, ihr kennt ja meine Philosophie, Core Satellite, ein stabiler Kern aus ETFs, prognosefrei, aber drumherum bin ich immer auf der Suche nach spannenden Satelliten und da kommen wir zu unserer Geldidee Spezial. Und hier finden wir Inspiration bei Wikifolio. Auf wikifolio.com setzen erfolgreiche Trader und Anleger ihre Investmentstrategien für Nutzer völlig transparent einsehbar um. Und die besten Strategien werden für Anleger über die Börse investierbar gemacht. Aber was bringt das konkret? Ganz einfach bekomme ich Zugang zu aktiven Strategien, die sich oftmals anders bewegen als der Markt. Also bekomme ich marktunabhängige Rendite Alpha in mein Depot. Und heute schauen wir uns wieder einen spannenden Trader an, und zwar Richard Dobitzberger, bekannt als Richie auf Wikifolio. Seit 2012 ist er schon dabei. Mehr als 200 Millionen Euro von Anlegern investiertes Kapital in seinen Wikifolios mittlerweile. Er ist einer der erfolgreichsten Trader auf der Plattform, hat eine sehr spannende Geschichte. Er ist gelernter Molekularbiologe. Er war langjährig in der Pharmabranche tätig, aber mittlerweile ist er hauptberuflich Trader, Investor, Researcher und entwickelt Anlagestrategien. Und sein bekanntestes Wikifolio ist Umbrella. Schauen wir mal hier drauf, denn die Performance, die ist beeindruckend. Hier seht ihr es seit 16. September 2012 hier 4.296% aufgerundet. Und hier seht ihr es, investiertes Kapital. Hier sind mittlerweile schon fast 194 Millionen Euro. Was ist seine Strategie dabei? Er ist Long-Only-Aktien. Das ist schon mal ganz wichtig. Setzt auf Hypes und Innovation. Dann ist er sehr konzentriert statt diversifiziert. Mindestens 6 Positionen, aber maximal 12 Unternehmen im Portfolio. Haltedauer ist dynamisch, also er passt sich einfach den Gegebenheiten an, hat aber eine regelbasierte Stop-Loss- Absicherung. Schauen wir doch mal, was sich in seinem Portfolio gerade befindet. Klicken hier einfach auf Portfolio. Hier seht ihr die Positionen. Die größten sind Bayer, Rheinmetall und Novo Nordisk. Wir sehen hier auch, er ist gerade fast voll investiert, nur 2,6% in Cash. Bei Rheinmetall sehr interessant, da ist er schon sehr lange dabei. Damals vor Ausbruch des Krieges hat er schon früh erkannt die Truppenbewegungen innerhalb Russlands und hat damals massiv investiert. Die Performance ist beeindruckend und alle registrierten Nutzer bei Wikifolio, die können natürlich hier alle Trades einsehen, die jemals gemacht wurden. Hier kann man einfach durchblättern. Jetzt die Frage, wie funktioniert das genau? Der Anleger macht 1:1 die Performance des Wikifolios. WKN, ISIN, Börsen gehandelt, alles besichert. Unverfälschter Track Record seit Start. Strategien sind 100% transparent einsehbar und viele Strategien sind natürlich erfolgreich und einsehbar seit 2012. Und wie kannst du jetzt dabei sein? Ganz einfach. Auf wikifolio.com erstellst du dein Konto kostenlos und in weniger als einer Minute. Du nutzt dazu einfach meinen Link, den findest du unten in der Videobeschreibung beziehungsweise in den Shownotes und dann bekommst du transparenten Einblick in fast 10.000 investierbare Strategien. Darüber hinaus bekommst du natürlich auch Trader-Meinungen, Kommentare, Börsen-News und Einschätzungen und vieles mehr. Oder du versuchst dich selber als Trader. Links findest du alle unten. Jetzt kommen wir zum Dossier und beginnen mit Microsoft. Die große Frage, ist das jetzt ein Kauf nach diesem historischen Absturz? Und das ist nicht nur Blabla, das ist wirklich historisch gewesen. Hier schauen wir mal auf die größten Tagesverluste von Microsoft. Und da sehen wir, das passiert nicht so oft, dass diese Aktie so crasht um mehr als 10%. Zuletzt ist das passiert im März 2020, Covid-Crash. Damals war es noch mehr. Ihr seht aber schon, der 29.01. mit hier minus 11,2% ist dabei. Jetzt beginnen wir doch mal die Analyse damit, was hat der Börse eigentlich nicht gefallen? Was ist die Bärenperspektive? Warum wurde die Aktie abverkauft? Wir haben natürlich einen CapEx-Schock und auch beim Cashflow machen sich ja viele Sorgen. Die Investitionsausgaben sprangen um 66% auf fast 38 Milliarden Dollar und das hat den Free Cashflow kurzfristig gedrückt um 9%. Das hat der Börse gar nicht gefallen. Dann haben wir natürlich ein Klumpenrisiko bei OpenAI, das ist auch ganz klar. Besteht eine enorme Abhängigkeit von einem einzigen Partner hier, von den
625 Milliarden Auftragsbestand entfallen 45% auf OpenAI. Und die haben natürlich gerade schweres Fahrwasser, weil Alphabet sehr auftrumpft, Gemini, auch Claude und Co. Da ist OpenAI gerade am Schwimmen. Und wenn OpenAI ja zusammenklappt, dann ist natürlich die Wachstumsstory von Microsoft auch sofort massivst angeschlagen. Und das ist eben gerade ein großes Problem. Dann auch der strukturelle Wandel ist ein Risiko. Das Geschäftsmodell, dass man sozusagen Microsoft auch mehr umbaut zum KI-Agenten, und das klassische Software-as-a-Service-Modell, das erodiert natürlich gerade auch, also Pay-per-Seat, um in der Fachsprache zu bleiben. Und wenn KI-Agenten eben Aufgaben autonom erledigen, brauchen Firmen weniger Lizenzen. Das ist ganz klar, menschliche Lizenzen, dann eben auch von Microsoft. Und Microsoft hat, ja, kann man sagen, einen Hybridzwang. Also man muss beides schaukeln und eben auch den Übergang hier KI nicht nur pro Nutzer, sondern nach Nutzung und Output, also Copilot dann eben, dass es mit Credits berechnet wird. Und das sind schon gerade ordentliche Herausforderungen. Das klingt jetzt alles nicht berauschend, aber ich sag's euch ganz offen und transparent. Ich habe am Freitag nachgekauft, aufgestockt bei Microsoft. Wichtig, keine Anlageberatung, das muss ich natürlich dazu sagen. Bitte trefft eure eigenen Entscheidungen und immer die Risiken beachten. Warum? Grund 1. Microsoft ist faktisch ausverkauft. Das Wachstum ist nicht begrenzt durch die Nachfrage, weil die zu wenig wäre, sondern durchs Angebot. Das Management hat ja auch bestätigt, dass Azure deutlich über 40% gewachsen wäre, wenn genügend Rechenzentren verfügbar gewesen wären. Also da sind die Anleger vielleicht zu kurzsichtig. Zweiter Grund, kluge Positionierung. Denn das Management lenkt gerade die knappen GPU-Ressourcen bewusst weg von der reinen Cloud-Vermietung hin zu internen Produkten, um eben diesen Wandel zu schaffen, wie Copilot. Das ist das beste Beispiel, ist auch ein Erfolg, hat bereits 15 Millionen zahlende Nutzer gewonnen. Und warum? Ja, eigene Softwareprodukte versprechen langfristig höhere Margen und eine stärkere Kundenbindung als eben bloße Infrastruktur. Dritter Grund, eine günstige Bewertung. Denn historisch günstig kann man schon sagen. Es ist natürlich jetzt kein Schnäppchen, Microsoft gerade sagen, da muss man jetzt mit allem rein. Aber wenn man sich einfach mal die historische Bewertung anschaut, ist Microsoft schon oft deutlich teurer gewesen. Und wenn man mal auf hier Enterprise Value zu EBITDA schaut von unter 17, dann ist die Aktie auch definitiv nicht teuer. Dann viertens der Burggraben. Der ist natürlich jetzt entscheidend, auch bei Software, und den sehe ich bei Microsoft nach wie vor. Warum? Großunternehmen, stellt euch das mal vor, die vertrauen natürlich Microsoft. Da geht's um Compliance, um Sicherheit, um tiefe Integrationen und natürlich Workflows, die alle da sind, einfach mal zu sagen, ah ja, wir stellen jetzt mal den ganzen Großkonzern auf irgendein Startup um oder machen das jetzt selber mit KI, das ist natürlich auch schon unrealistisch. Und Microsoft kann natürlich, wenn jetzt ein kleineres Startup was erfolgreich macht, dann kann man das entweder kopieren oder man kauft es eben einfach auf. Und das hat Microsoft ja auch schon oft erfolgreich gemacht. Netscape, Slack, GitHub, da hat man das ja auch schon gesehen. Und ich glaube, Microsoft wird das auch dieses Mal wieder hinbekommen. Wichtig, was schon schwierig ist, wie gesagt, gerade mit OpenAI. Das Sentiment ist schlecht, OpenAI hat gerade auch zu kämpfen. Also das kann schon sein, dass dieses Jahr für Microsoft schwierig wird, dass man da etwas Geduld haben muss. Das ist natürlich völlig klar. Und das Risiko OpenAI, das sollten Investoren auf jeden Fall auf dem Zettel haben. Jetzt kommen wir noch kurz zu SAP, ServiceNow und Co. Der Sektor, hier sehen wir nochmal den ganzen Kladderadatsch in der Übersicht. Und das ist schon echt bitter. Also hier allein year-to-date, seht ihr, hier Figma ganz oben, TradeDesk, Duolingo, Monday.com, es ist Wahnsinn, wie es diese ganzen Aktien, Atlassian hier auch schon fast 30% im Minus. Also es ist schon ein absoluter Wahnsinn. Bei SAP sagen jetzt viele, die Zahlen waren gar nicht so schlecht. Ja, es war keine Katastrophe. Aber man sieht halt, Umsatz plus 6%, da hatten die Analysten mehr erwartet, Cloud-Wachstum plus 21%, auch ganz gut, aber eben eine Verlangsamung gegenüber den Vorquartalen. Cloud-Backlog, Auftragsbestand wächst weiter, aber die Dynamik lässt auch minimal nach. Bei manchen Sachen war man halt auch unter der Erwartung. Und das war halt alles insgesamt jetzt nicht so berauschend. Trotzdem 40% in einem Jahr ist natürlich schon heftig. Und ihr müsst euch natürlich bei solchen Aktien jetzt generell bei Software mal folgende Fragen stellen. Denn KI frisst Software, das ist gerade ganz klar deutlich. Und wo frisst sie? Also Kreation. KI senkt natürlich die Grenzkosten der Softwareerstellung. Das ist mittlerweile viel, viel günstiger. Die Menge an Software steigt natürlich, aber man verliert natürlich massiv an Preissetzungsmacht oder man verliert vielleicht, weil man einfach gar nicht mehr gebraucht wird. Dann Interface. Dashboards werden natürlich auch viel weniger wichtig, weil Nutzer Absichten in natürlicher Sprache formulieren und dann von Agenten ausführen lassen. Also da braucht man natürlich schon einen Burggraben, sonst ist man sehr schnell verwundbar. Und dann natürlich auch die ganze Operation, das ist auch noch so ein Teil. Die Agenten bedienen ja Software selbst, da brauche ich jetzt nicht mehr jemanden, der das macht. Also das klassische Proceed-Modell, was wir vorher schon besprochen haben, das ist natürlich massiv unter Druck. Also um das kurz zu machen, es werden nicht mehr die Seeds monetarisiert, sondern in Zukunft viel, viel mehr oder heute schon die Ergebnisse. Das ist ganz, ganz wichtig. Eine andere Monetarisierung und natürlich mehr auf Performance getrimmt. Warum das aber nicht auf über Nacht passiert, das muss man sich auch klar machen. Ich habe es ja vorhin schon angesprochen, gerade Großkonzerne, überlegt euch das mal, du bist das CEO und sagst, oh ja, wir stellen das einfach mal alles um. Das ist natürlich nicht so einfach. Man hat massive Risiken, stellt euch das mal vor. Die KI ist natürlich immer noch nicht 100% sattelfest, also Haftungsrisiken. Dann Technologie ist schnell, aber Unternehmen sind halt auch langsam und das kann man auch verstehen. Sowas macht man nicht einfach so. Und da muss man schon sagen, ja, es fließt dann vielleicht eher zu Plattformen mit Integration und Governance. Also das sollte man auch jetzt alles mal ein bisschen, ja, nicht so, wie sagt man, wird nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Und worauf müssen Anleger achten, auch wenn ihr jetzt drüber nachdenkt, nachzukaufen? Auf drei Sachen. Also erstens vom Abo zum Verbrauch. Hat die Firma, in die ihr investiert habt oder investieren wollt, haben die ein Modell, bei dem der Kunde für das Ergebnis zahlt? Also zum Beispiel pro gelöstes Ticket statt für die Anzahl der Mitarbeiter. Ganz, ganz wichtig. Dann natürlich der Burggraben. Da kann man auf die Exklusivität der Daten schauen, die sonst niemand hat. Ja, weil sonst kann das natürlich schnell nach hinten losgehen. Hier wäre ein Problemkind. Die Aktie würde ich zum Beispiel nicht kaufen. Adobe könnte man jetzt hier mal nennen. Da ist schon fraglich, ob man da jetzt die exklusiven Daten hat. Eher nicht, sondern da geht es ja eher darum, dass man dann ein Werkzeug zur Verfügung stellt. Und natürlich dann wichtig Integration, Vertrauen. Da sehe ich zum Beispiel Microsoft ganz gut aufgestellt. Und jetzt habe ich was Spannendes für euch, für alle, die sagen, ach Software, KI, das ist mir alles zu wild, zu teuer oder ich blicke da gar nicht durch, will mich damit gar nicht beschäftigen. Jetzt kommt was Grundsolides und zwar unser brandneuer Aktienreport bei Beating Beta und zwar der einzige Report, den du über Dividenden lesen musst. Wir sind sehr stolz, das ist ein richtiges Brett geworden. Auf mehr als 50 Seiten erklären wir unser Dividendensystem, das ausgeklügelt ist. Die besten Dividendenaktien, hohe Dividenden, deutsche Dividenden, Garantiedividenden. Da sind auch richtige Geheimtipps dabei. Einen werde ich euch gleich noch verraten bei den Geldideen. Und nur für kurze Zeit kannst du 50% sparen auf diesen Report. Lohnt sich unbedingt. Ich verlinke ihn euch, wie gesagt, nur für kurze Zeit für 99,90 € könnt ihr ihn erwerben. Link unten in der Videobeschreibung. Und für alle Mitglieder von Beating Beta Plus ist er natürlich wie immer inklusive. Jetzt kommen wir zum Mindblow und zur These, Aktien sind absurd hoch bewertet. Ja, absurd hoch und zwar, meine ich, die Höhe ist absurd, denn es ist relativ günstig, wenn wir mal auf die großen Tech-Aktien schauen. Wir hören ja ständig, oh, um Gottes Willen sind die überbewertet, aber jetzt schauen wir mal auf die PEG-Ratio. Also, wir setzen die Bewertung ins Verhältnis zum Gewinn, zum erwarteten Gewinn. Und dann sehen wir Mega-Cap-Tech-Stocks wie Apple, Amazon, Broadcom, Alphabet, Meta, Microsoft, Nvidia. Hier sind wir fast auf dem Niveau von 2022. Das war ein schreckliches Aktienjahr. Ihr erinnert euch, Inflation und Zinsen sind durch die Decke geschossen. Die Russen sind in der Ukraine einmarschiert und das müsst ihr euch jetzt mal auf der Zunge zergehen lassen. Also ich glaube, bei Big Tech ist gerade eine durchaus Big Chance vorhanden. Und jetzt kommen wir zur These, die KI-Blase platzt. Ja, das glaube ich, das glauben wir bei Beating Beta. Und zwar, sie platzt, indem sie immer größer wird. Sie platzt hier schon aus dem Bild. Hier seht ihr es. Warum? Weil einfach verdammt viel Geld verdient wird und die Investitionen immer weiter steigen. Hier seht ihr es. SanDisk hat seinen Gewinn fast verdoppelt. ASML Auftragseingang von 13,2 Milliarden Euro. Mehr als doppelt so viel wie von Analysten erwartet. SK Hynix hat den Gewinn einfach mal verdoppelt im Jahr 2025. Gibt ja auch Engpässe bei den Speicherchips. Meta 24% Umsatzwachstum und 41% operative Marge. Und das, obwohl die Investitionen gerade auf Höchststand sind. Microsoft hier will auch 37,5 Milliarden Dollar im Quartal oder hat das investiert, besser gesagt. Das ist ein absoluter Wahnsinn. Und da sickert natürlich auch viel nach unten durch, wenn die Großen so viel Geld ausgeben und CapEx immer weiter steigern. Also die Blase platzt, ja, weil sie einfach schon nicht mehr aufs Bild passt. Und jetzt schauen wir uns das Ganze hier nochmal schön an. Jensen Huang hat das ja vor kurzem gesagt in Davos beim Weltwirtschaftsforum. AI, KI ist ein Kuchen in 5 Schichten. Wir haben ganz oben die Anwendungen, also die oberste Schicht, die der Nutzer bedient. Aber drunter kommt ja viel mehr. Zweitens haben wir dann die Modelle, also Algorithmen, neuronale Netze. Dann haben wir Infrastruktur, Rechenzentren und Co. Dann haben wir viertens die Chips, also Hardware, GPUs, für die Nvidia ja auch weltbekannt ist. Und fünftens haben wir natürlich noch die Energie, also das grundlegende Fundament, ohne das kein Rechenzentrum betrieben werden kann. Und das müsst ihr euch klar machen. Vor allem das Wichtige ist, ja, die Annahme war, dass das sozusagen süchtig macht. Und offensichtlich haben wir aber unterschätzt, dass sich das nach unten immer mehr multipliziert. Also dass die oberen Schichten sich auf die unteren multiplikativ auswirken und dass dann, das habe ich ja gerade gemeint, sich das Ganze einfach brutal aufbläht und unten dann noch mehr Geld verdient wird als oben. Also es ist einfach ein Wahnsinn. Jetzt noch ein paar Geldideen, jetzt aufgepasst, Dividendenfans, aus unserem Report verrate ich euch jetzt exklusiv eine spannende Aktie. Ja, was würdest du sagen, wenn ich dir sage, in Europa gibt's einen Dividenden-Champion, 9% Dividendenrendite und die hat irgendwie fast niemand auf dem Schirm. Und zwar sehr spannend, es ist der weltgrößte Hersteller für Zigarren und Pfeifen, Tabak, die Scandinavian Tobacco Group. Und das Geschäft wirft massiv Cash ab, das ist schon beeindruckend und da bleibt viel für die Dividende übrig. Die wurde gerade zum 10. Mal in Folge erhöht. Zweitens, sehr interessant, die Cash Conversion Rate liegt bei über 100%. Das heißt, die Gewinne stehen nicht nur auf dem Papier, das ist echtes Geld auf dem Konto. Drittens ist die Aktie auch attraktiv bewertet mit einem KGV von immer noch 10. Also das ist auch bewertungstechnisch interessant. Es gibt natürlich einen gewissen Haken. Es ist jetzt nicht die Wachstumsbranche, das ist klar. Aber man muss auch gar nicht wachsen, um die Aktionäre, die Dividendenjäger, gut zu bedienen. Denn man kann seine Preissetzungsmacht nutzen. Und ja, der Kurs ist jetzt nicht bombastisch, aber es ist recht solide. Und die Dividende ist schon echt beeindruckend. Was finde ich noch beeindruckend? Also Uran muss man sich auch mal anschauen, wenn man hier auf den Chart schaut. Wirklich jetzt ein brutaler Ausbruch gerade. Ich bin ja auch investiert in dieses Thema. Finde ich nach wie vor sehr, sehr spannend. Und ich bin ja auch schon länger jetzt in Kupfer drin. Also mein ETF, in dem ich da investiert bin, allein in diesem Jahr hat schon 25% auf ein Jahr weit über 100 auch verdoppelt. Und Kupfer ist halt noch nicht so heiß gelaufen wie jetzt Gold und Silber. Und vor allem spannend daran ist natürlich, gerade wenn der Silberpreis jetzt so hoch ist, ist Kupfer natürlich eine sehr gute Alternative, weil es dann günstiger ist, weil es ähnliche Fähigkeiten hat. Also Kupfer für mich nach wie vor auch ein sehr, sehr spannendes Investment. So Leute, jetzt sind wir am Ende des Briefings angekommen. War heute ein ordentliches Brett. Ich hoffe, euch hat's weitergeholfen. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, ob ihr auch zugeschlagen habt bei Microsoft, bei SAP, wie ihr den Software-Sektor seht, wen ihr da vorne seht, wen ihr nicht mit der Kneifzange anfassen würdet. Lasst mir gerne einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat, das Briefing. Und wie gesagt, Back mit Back gibt's bald wieder. Kanal unbedingt abonnieren, um das nicht zu verpassen. Danke euch fürs Zuschauen. Ich bin jetzt raus. Ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende und hier kannst du dir unseren Robotic Report kostenlos runterladen. Und hier kannst du dir unser Dividendenvideo vom Mittwoch nochmal in Ruhe anschauen.